Oh Mann, hab ich's hier gut. Wie toll dieses Lied. Da kann's einem doch nur warm werden ums Herz. Ja, und wenn ich so an unseren Predigttext denke, dem Psalm, chillen, ausruhen, genießen, einfach nur entspannen, träumen, wer würde sich das nicht wünschen? Mein Name ist Christian Steinbacher, für die, die mich nicht kennen. Und es geht heute weiter in unserer Predigtserie über Psalm 23. Und das ist so eine tolle Überschrift, gedeckter Tisch. Lasst uns gemeinsam diesen Psalm so richtig inhalieren. Manche Gedanken, die ich mit euch teile, die sind auch schon in den vorigen Predigten erwähnt worden und anderes darf uns zum ersten Mal so richtig bewusst werden. Und ich möchte mit euch zusammen wieder den Psalm im Wechsel lesen, aber nach der Übersetzung in der Basisbibel. Ich finde immer, wenn man mal eine andere Übersetzung nimmt, dann spricht manchmal ein Vers, ein Satz, der einem so vertraut ist, nochmal ganz neu an in einer anderen Richtung. Ich lese immer die vorgesetzten Zeilen und ihr die eingerückten. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Denn du, ihr dürft weiterlesen, denn du bist an meiner Seite, dein Stock und dein Stab, sie schützen mich, sie trösten mich. Oh, Entschuldigung. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Der ganze Psalm 23, er beschreibt Gottes Versorgung, die David, der Dichter dieses Psalms, erlebt hat. In Vers 1 sagt er, ich habe alles, was ich brauche. Oder in einer anderen Übersetzung, mir fehlt es an nichts. Und wir haben schon gehört, dass es mit dieser Aussage nicht um eine materielle Rundumversorgung geht, sondern um große innere Zufriedenheit, um den Frieden und die Geborgenheit, die Gott schenkt, um Glück durch die Beziehung zu ihm. Und es hört sich tatsächlich wie im Traum oder wie im Urlaub an, wenn man nur die ersten drei Verse des Psalms liest. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern, er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt er meine Seele. So ein richtiges Paradies beschreibt David hier. Das klingt alles so easy, so idyllisch, einfach nur genießen und entspannen. Und dann aber ab Vers 4 wird ganz deutlich, dass David mitten im Leben steht. Er spricht vom finsteren Tal, vom Todestal, durch das er schon gegangen ist. Er wurde mehrfach mit dem Tod bedroht. Sogar von einem seiner Söhne, von Absalom. Aber er hat erlebt, egal in welche Not oder Schwierigkeit ich gerate, Gott ist mein Schutz. Gott schenkt mir seinen Trost. Und deshalb kann er sagen, und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist an meiner Seite, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Und an diese starke Zusage knüpft unser heutiger Text an. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und was heißt es nun für uns, wenn David das singt? Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Wenn wir das auf unser Leben, auf unseren Alltag beziehen, dann können wir uns in Bezug auf die Feinde, von denen hier gesprochen wird, klar machen. Sie sind eine Chiffre, ein Bild, nicht nur für böse Menschen, für böse Nachbarn oder Schulkameraden oder Geschäftskollegen oder. Sie sind ein Bild für alle möglichen Schwierigkeiten des Lebens. Das können Probleme in der Schule oder am Arbeitsplatz sein. Zum Beispiel, dass du die Aufgaben absolut nicht schaffst oder nur mit größter Mühe, du fühlst dich total überfordert. Oder du fühlst dich von deinen Kumpels oder Kollegen abgelehnt, übersehen, ausgegrenzt. Das tut echt weh. Oder du fühlst dich nicht verstanden von deinen Freunden, von deinen Eltern. Als Mutter oder Vater machst du dir vielleicht Sorgen um deine Kinder, besonders wenn sie mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, wenn ihnen Zuversicht und Hoffnung fehlt, wenn sie vielleicht sogar an ihrem Leben verzweifeln, und wir wissen da auch, wovon wir reden als Eltern, wenn sie sich gar den Tod wünschen, und es ist schwer, wenn sie solche Gedanken und Gefühle dann noch mit Alkohol oder Drogen betäuben wollen. Schwer ist es auch, wenn du keinen Draht mehr zu deinen Kindern oder Enkeln hast. Wenn sie sich verschließen, wenn du merkst, dass sie kein Vertrauen zu dir haben und wenn sie ihr Leben nicht mit Gott leben wollen. Es ist schwer, wenn die Kinder als Jugendliche oder Erwachsene sich von Gott abwenden. Wenn sie ihr Glück in der Karriere suchen oder in verschiedensten Vergnügungen, aber eben nicht in der Beziehung zu Jesus. Wenn du selbst oder dein Ehepartner oder Freund oder Freundin eine bedrohliche Krankheit haben, dann kann das richtig runterziehen. Vielleicht sind es ständige Depressionen oder ständige Schmerzen oder die Ungewissheit einfach, was steckt denn da in mir oder in meinen Nächsten? Ein Freund von uns, er ist 1,5 Jahre jünger als ich, hatte vor einigen Monaten einen ganz leichten Schlaganfall. Und das hatte verschiedene Ausfallserscheinungen zur Folge in der Bewegung und im Sprechen. Aber die waren innerhalb eines Tages wieder verschwunden. Deswegen sage ich, ein ganz leichter Schlaganfall. Aber eins ist geblieben. Er war einige Wochen lang unglaublich müde. Konnte sich kaum aufraffen. Aber inzwischen hatte er sich wieder gut erholt und es ging ihm wieder gut. Vor 3 Wochen war er mit seiner Frau im Auto unterwegs. Und da hatte er während der Autofahrt wieder einen kleinen Schlaganfall. Er konnte das Auto gerade noch auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Seine Sprache war ganz verwaschen, seine Frau konnte ihn kaum verstehen. Aber er konnte noch gehen und so konnte auf den Beifahrersitz wechseln und sie hat ihn dann sofort zur Notaufnahme gefahren. Dort wurde er gründlich untersucht, aber man hat keinerlei Ursache für diesen leichten Schlaganfall gefunden. Und auch dieses Mal waren die Symptome nach 24 Stunden wieder weg. Jetzt soll er 3 Monate lang nicht mehr Auto fahren, aber vor allem lebt er mit der Ungewissheit, ob denn sowas wieder auftreten kann. Und womöglich schlimmer als die beiden ersten Male. Ihr könnt euch gut vorstellen, dass diese Ungewissheit für ihn und ganz besonders auch für seine Frau eine enorme Herausforderung sind. Und diese Ungewissheit, das kann ein schlimmerer Feind sein als alle möglichen äußerlichen Schwierigkeiten. Ich nenne noch ein paar andere Beispiele für bedrohliche Situationen, die dein Feind sein können. Wenn du Angst hast, deine Wohnung zu verlieren, wegen Kündigung für Eigenbedarf, das kann ganz schön an der Lebensfreude und an der Lebenskraft zehren. Das kann auslaugen. Oder wenn du ständig nicht weißt, ob das Geld für deinen Lebensunterhalt reicht. Wenn du keinen verlässlichen Job hast, der deine Versorgung sichert. Wenn dein Arbeitsplatz bedroht ist, weil er wegrationalisiert werden soll. Oder was wird passieren, wenn ich pflegebedürftig werde und in ein Pflegeheim muss? Müssen meine Kinder dann bezahlen, weil meine Rente bei weitem nicht reicht? Die Liste von ganz unterschiedlichen Schwierigkeiten des Lebens, die könnte man ja noch in viele Richtungen weiter fortsetzen. Und in all solche Situationen hinein kommt diese Ermutigung durch Gottes Wort, das uns sagt, du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und bevor ich das näher beleuchte, will ich hier kurz der Frage nachgehen, wen David hier mit du anspricht, wenn er sagt, du deckst für mich einen Tisch. In Vers 1 hat er gesagt, der Herr ist mein Hirte. In vielen unserer deutschen Übersetzungen ist dieses Wort Herr mit Großbuchstaben geschrieben. Weil da nämlich im Hebräischen steht Jahwe, der Name Gottes. Und mit diesem Namen hat Gott sich Mose vorgestellt, als er Mose beauftragt hat, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Das war ein gewaltiger Auftrag. Und Mose fragte Gott, was soll ich denn sagen, wenn mich das Volk fragt, wer mich beauftragt hat? Was ist dein Name? Und da hat Gott ihm geantwortet, ich bin, der ich bin. Du sollst zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Die Sprachforschung hat inzwischen festgestellt, dass diese Aussage Gottes, ich bin, der ich bin, eigentlich übersetzt werden muss mit, ich bin für dich da, oder auch, ich bin für euch da. Und ich will das ein bisschen genauer erklären. Die meisten Verben, die bilden mit dem Wort ich einen Satz. Man kann zum Beispiel sagen, ich singe oder ich arbeite. Manche Verben können das nicht. Zum Beispiel kann ich nicht sagen, ich umarme. Da muss unbedingt noch dazu kommen, ja wen oder was denn? Also ich umarme meinen Freund oder ich umarme diesen Baum. Wenn dieser Zusatz nicht gesagt wird, dann ist es kein sinnvoller Satz. Ich kann auch nicht nur sagen, ich vernichte oder ich küsse. Da muss immer dazu gesagt werden, wem es gilt. Und so ein Verb ist das hebräische Wort sein, das hier übersetzt wird mit ich bin. Es muss bei diesem Verb gesagt werden, wem es gilt. Im Deutschen kann man sagen, ich bin. Im Hebräischen geht das aber so nicht. Und deshalb muss dieser Satz, in dem Gott sich mit seinem Namen vorstellt, besser übersetzt werden mit, ich bin für dich da. Oder ich bin für euch da. Die Bedeutung von Gottes Namen ist also nicht irgendwie etwas Distanziertes, nur irgendwie total Erhabenes. Ich bin. Das ist doch ziemlich abstrakt, ziemlich erhaben. Wenn ein Mensch das von sich sagen würde, ich bin, dann wird man das als abgehoben, als hochmütig vielleicht empfinden. Aber Gottes Name bedeutet was ganz Persönliches. Ich bin für dich da. Und das darfst du dir mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin für dich da. Oder ich werde für dich da sein. Ich bin für euch da. Ich werde für euch da sein. Und dann sagt Gott weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Und so wie Gott hier zu Mose gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, so dürfen wir da auch unseren eigenen Namen einsetzen. Denn er sagt ja zu jedem, der ihm vertraut, ich bin für dich da. Also zum Beispiel, ich bin Rudis Gott. Ich bin der Gott von Krax. Ich bin Uschis Gott. Ich bin der Gott Irenes. Ich bin der Gott Manuels. Ich bin der Gott von Andreas. Also das ist doch fantastisch, dass du hier deinen eigenen Namen einsetzen darfst, oder? Also ich kann sagen, Gott sagt zu mir, ich bin der Gott Christians. Ist ja unglaublich, dass Gott sich so mit uns Menschen identifiziert. Ein anderes Beispiel, wie Gott uns den Tisch decken kann. Freunde von uns hatten lange Zeit nach einem Haus gesucht und dann endlich eins gefunden, das in akzeptabler Nähe zu ihrem Arbeitsort lag. Kurze Zeit nach dem Einzug waren sie auf einem Mitarbeitertreffen von Team F. Als sie spät nachts wieder zu ihrem Haus kamen, schlug ihnen beim Öffnen der Haustür ein beißender Gestank entgegen. Überall im Haus war eine dicke Rußschicht. Jedes Zimmer, fast jedes Zimmer war davon betroffen. Die Ursache war ein Schmorbrand im Zählerkasten. Sie haben in einem Zimmer notdürftig geschlafen und mussten dann sofort eine Ferienwohnung suchen, in der sie vorübergehend wohnen konnten. Und durch Gottes Gnade, sie haben vorher lange dieses Haus gesucht gehabt, haben sie in ganz kurzer Zeit eine schöne Doppelhaushälfte gefunden, die sie kaufen konnten. Dieses erste Haus, das musste der Bauherr zurücknehmen. War natürlich ein Theater mit der Versicherung. Könnt ihr euch vorstellen, war alles nicht einfach. Aber sie haben Gottes Versorgung erlebt, wie er ihnen den Tisch gedeckt hat. Und das war für sie wirklich die Erfüllung dieser Zusage. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und wenn wir uns solche Geschichten anschauen, dann dürfen wir wissen, Gott will auch uns helfen. Er will auch uns beschenken. Auch wenn wir gar keine Perspektive haben. Er will uns beschenken mit Zuversicht in Situationen, die wir nicht überblicken. Ich glaube, jetzt stimmt meine Folie nicht ganz. So, ja. Also Zuversicht will er uns geben, auch in Situationen, die wir selber gar nicht überblicken. Er will uns mit Freude beschenken, auch dann, wenn alle möglichen Sicherheiten wegbrechen. Mit Liebe für meine Mitmenschen, auch da, wo ich nicht beachtet oder abgelehnt werde. Und es kann eine ganz schöne Herausforderung sein, das immer wieder neu anzunehmen von ihm. Herr, du füllst mich jetzt mit deiner Liebe. Ich muss nicht aus mir heraus lieben. Und Gott macht uns noch andere Angebote, um uns zu stärken in der Beziehung zu ihm und auch untereinander. Es gibt viele verschiedene Veranstaltungen, die uns stärken für unseren Alltag. Christel und ich sind zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiter bei Team F. Und da gibt es ganz viele Veranstaltungen für ein starkes Miteinander. Und deshalb ist der Slogan von Team F: fürs Füreinander. Wenn du zum Beispiel merkst, dass Verletzungen dich belasten und immer wieder runterziehen, da gibt es verschiedene seelsorgerliche Angebote. Auch für Ehepaare und für Eltern, für Singles gibt es eine ganze Palette von Veranstaltungen. Jetzt wollte ich gerne ein paar Prospekte mitbringen und habe die zu Hause liegen lassen. Ein einziges Jahresprogramm habe ich da. Der, wer das gerne mag, kann es gerne nachher bekommen. Und ansonsten würde ich nächste Woche noch ein paar Prospekte mitbringen. Aber ihr findet auch alles im Netz. team-f.de, dann findet ihr die ganze Palette von verschiedensten Angeboten. Und ich finde, es ist, lohnt sich und ist so wichtig, dass wir in unsere nächsten Beziehungen investieren, damit es gar nicht erst zu größeren Krisen kommt, ob in der Ehe, ob in der Erziehung oder sonst im Miteinander. Es lohnt sich, sich da immer wieder zurüsten zu lassen, stärken zu lassen oder auch alte Dinge aufzuarbeiten. Und jetzt komme ich noch auf einen anderen Aspekt in unserem Predigtvers. Wenn David sagt, du deckst vor mir einen Tisch, dann beschreibt er ja Gott als Versorger, als Gastgeber. Und ein Gastgeber will seinen Gast nicht nur gut bewirten, er will mit ihm vor allem auch Gemeinschaft haben. Das heißt doch, Gott freut sich darauf, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Er will mit uns Zeit verbringen. Und das heißt natürlich auch, er wünscht sich, dass du dir Zeit nimmst, um auf ihn zu hören, wie du dein Leben gestalten sollst und kannst. Er wünscht sich, dass wir uns Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was er uns alles schon geschenkt hat. Und dass wir ihm dann von ganzem Herzen dafür danken. Jeden Tag, nicht nur einmal, nicht nur als Formsache, sondern beständig als Lebensstil. Und wenn wir das tatsächlich tun, erleben wir, was David im Psalm 34 singt. Da heißt es, wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. Und weil Gott sich genau das für uns wünscht, dass wir strahlen vor Freude, deshalb ermutigt er uns durch sein Wort. Und ich lese jetzt noch einige Verse aus Psalm 92, wo er uns ermutigt. Wie gut ist es, dir, Herr, zu danken und dich, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben, noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Herr, was du tust, macht mich froh und ich juble über deine großen Taten. Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Wenn wir es fest in unseren Alltag integrieren, Gott immer wieder zu danken, ihn zu loben, über das nachzudenken, was er uns alles schon an Gutem getan hat und noch tut, dann wird unser Glaube gefestigt, immer mehr. Und dann ist Gott der Mittelpunkt in unserem Denken und in allem, was wir tun. Dann erleben wir immer wieder, wie er uns zuspricht. Ich decke einen Tisch für dich vor den Augen deiner Feinde. Ich bin für dich da. Ich werde für dich da sein. Und er ermutigt uns, erinnere dich, was ich dir alles schon gegeben habe. Denk darüber nach und frage mich, wie du leben sollst. Danke mir jeden Tag für alles, was du schon mit mir erlebt hast. Und das wünsche ich uns allen von Herzen, dass dieser Lebensstil uns immer mehr erfüllt. Lass uns jetzt eine kurze Zeit zur Stille haben und anhand dieser Zusammenfassung auf dieser letzten Folie überleg dir doch, welchen Gedanken oder welche Aussage will ich mit in die kommende Woche nehmen und möglichst jeden Tag das beten und auch tun. Danke, Herr, dass du da jedem so begegnen möchtest und jeden führen willst in seinem Alltag, ihm Ermutigung schenken, ihn stärken, ihn aufrichten. Danke von ganzem Herzen und danke, dass wir jetzt auch gemeinsam dir zusingen dürfen, dich loben und preisen. Amen.